Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
In einem kleinen Dorf, in einer grossartigen Umgebung, sind wir heute mit dem Persönlich zu Mürren im Berner Oberland. Genauer im Hotel Regina. Und meine beiden Gäste leben hier ihr Leben und machen keine grosse Sache daraus, dass sie Grossartiges leisten. Der Bruno Dürer ist Dorfdoktor und ist als Bergführer auch Rettungsarzt bei der Air Glacier. Er war schon bei weit über 3000 Rettungsaktionen dabei. Annemarie Götschi hat über 25 Jahre lang hier in Mürren verschiedene Restaurants und Hotels geführt, bis ein schwerer Unfall von ihrem Mann vor 2 Jahren ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Jetzt ist sie Produktmanagerin bei Mürren Tourismus. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Es gibt 2 Möglichkeiten, auf Mürren raufzukommen. Eine via Lutherbrunnen mit dem Seilbändli und dem Bändli und eine via Stechelberg. Und da fährt man mit dem Gondeli wirklich am senkrechten Felsen auf. Und das ist wahnsinnig eindrücklich. Jedes Mal bin ich da wirklich einfach sehr berührt von diesen Bergen. Annemarie Götschi, ihr kommt regelmässig da rauf. Geht das euch gerne noch so?
Zwischendurch schon, vor allem wenn ich die Nepalbrücke sehe zwischen Mürren und Gimmelwald, wo am Klettersteig ist, denke ich immer, wenn schaffe ich es auch mal, dort drüber zu laufen. Bis jetzt habe ich es nie geschafft.
Warum nicht?
Ich habe Höhenangst und die war am Anfang relativ stark gewesen. Als ich das erste Mal oder die paar ersten Mal mit der Kabine oben raufgefahren bin, habe ich gedacht, hoffentlich geht das gut und wie übersteht man das, wenn man das immer macht? Mittlerweile ist in Kabinen steigen etwas, wie andere Leute in eine U-Bahn gehen.
Aber ihr seid mit Höhenangst in ein Bergdorf hochgezügelt?
Das ist so, nur habe ich das dann nicht unbedingt gewusst.
Also, dass ihr Höhenangst habt, das habt ihr nicht gewusst?
Nein, das habe ich nicht gewusst.
Wie habt ihr das gemerkt? Nein.
Ich bin viel auf Wanderungen gegangen und mein Mann hat geklettert und hat natürlich immer ein bisschen abenteuerlichere Wege gesucht. Und dann habe ich zwischendurch gemerkt, dass bei mir alles ein bisschen anfängt zu zittern und ich ein bisschen unsicher werde. Und es hat also ein paar Situationen gegeben, wo er mich ziehen und stossen.
Jetzt macht ihr ja den Weg mit dem Gondeli von Stechelberg und Rufen fast jeden Tag oder manchmal in der Woche. Ihr wohnt nicht mehr zu Mürren jetzt.
Ich wohne zu Arberg, ja, und ich komme jeweils für 3 Tage auf Mürren arbeiten. Ich komme aber am Dienstagmorgen Morgen her und gehe am Donnerstagabend wieder zurück.
Mhm. Bruno Durret, ihr seid auch schon manches Jahr jetzt in dem Mürren und in Lutherbrunnen. Ihr seid aber geboren und aufgewachsen im Kanton Schweiz, in Goldau. Ihr redet an Art so ein Innerschweizerdeutsch. Aber nicht so ganz. Wie habt ihr den Dialekt verstanden am Anfang, oder seid ihr hergekommen?
Ja gut, es war abenteuerlich. Ich kann mich erinnern, ich habe 2. Tag, als ich Praxis offen hatte in Lutherbrunnen, eine Frau angerufen von Stechelberg. Die hat gesagt, ich will das Bubli anmelden, hat ein kaputtes Ärmli. Dann habe ich gedacht, oh, das ist ein Kind sicher, oder? Und nachher ist ein 35-jähriger Kranzschwinger plötzlich in der Praxis gestanden. Also man hat sich schon ein bisschen dran gewöhnen an gewisse Spezialitäten. Da.
Aber es ist ja wirklich noch ein spezieller Dialekt. Es ist ja eine Walser gemeint, das Mürren. Und sie haben auch so spezielle Endungen. Also es fällt mir jetzt nicht leicht, alles zu verstehen.
Ja, ich habe auch 2 Wochen gebraucht, bis ich eigentlich alles ein bisschen verstanden habe. Ja, müssen.
Wie kommt eigentlich ein Innerschweizer dazu, die Lutherbrunnen Praxis zu übernehmen?
Ja, eigentlich ist das schon die Liebe zu den Bergen. Ich bin als Bub mit der Familie zu Berg. Ich bin bald verklettern. Bergsteigen ist ein zentraler Punkt geworden. Und wie sich es so ergeben hat, wenn man zu Berg geht und auch ein bisschen mit, ich als Kind oder als Bub drei Kollegen verloren beim Bergsteigen, beim Klettern, bin aber selber nie dabei gewesen. Und ich habe vielleicht schon das Gefühl, dass das mich ein bisschen prägen konnte. Und dann ist bald die Entscheidung gestanden, Medizin zu machen und Notfallmedizin zu machen. Und dann Bergsteigen und Notfallmedizin, wenn man das zusammenführt, resultiert das irgendwo in einem Berggebiet, dass man beides kombinieren kann miteinander. Und auch jetzt, nach 25 Jahren, bin ich sehr happy mit dieser Arbeit.
Ihr seid daher gekommen mit eurer Frau, dem ersten Kind. Die beiden anderen Kinder sind hier geboren. Was hat eure Frau gesagt?
Ja, sie hat sich schon zuerst müssen ein bisschen an das Lauterbrunnenwelle gewöhnen. Das ist ja...
Wir haben weil zuerst, da geht ein Berg, ein Slash links und rechts rauf.
Wir haben zuerst in Küsnacht am See gewohnt, schöne Südlage. Und da sind schon in den Haufen gesagt, ja, wir können hier in den Schorengraben hinterher leben. Und, aber ich glaube, wir haben beide die Natur gern, wir haben beide Berge gern. Und ja, es hat sich gut etabliert.
So. Du hast vorhin gesagt, zwei Kollegen, Freunde habt ihr am Berg verloren. Seid ihr jetzt Rettungsarzt? Kann man da einen Zusammenhang herstellen?
Ja, vielleicht, wenn man das irgendwie tiefer psychologisch würde analysieren. Aber ja, das hat mich schon geprägt. Oder? Das war so mit 16 und mit 18, also drei sogar. Beste Freunde dazumal, sie ist an den Krönten abgestürzt, mit einem anderen Kollegen zusammen. Und ja, irgendwie hat mich das vielleicht ein bisschen nachhaltig gleich beeindruckt.
Mhm. Anna-Marie Götzsche, ihr seid eben auch nicht von Mürren, ihr seid aufgewachsen im Seeland. Zu Bargen hat in Bern angefangen, Germanistik und Geschichte zu studieren, hat bei der Schweizerischen Depeschenagentur als Journalistin gearbeitet und dann übernehmt ihr als 30-jährige junge Frau hier im Berner Oberland mitten auf der Matte in den Bergen ein Restaurant. Wie kommt es zu dem?
Ja, das ist schon nicht einfach so Knall auf Fall gegangen. Ich habe mit 30 das Gefühl gehabt, es gibt im Leben noch anders als immer das Gleiche machen. Und ich habe immer gerne Gäste bewirtet, ich habe immer gerne gekocht und dann hat es mich einfach in die Gastronomie gezogen. Und irgendwann bin ich dann eingestiegen. Das war noch in Gsteig bei Gstaad dazumal. Und dort haben sie gesagt, oh, so eine 30-jährige Serviertochter, wieso hat er so eine alte rausgelesen? Also, ich bin bereits dort mit der Bergbevölkerung in Kontakt gekommen. Das war aber nicht eigentlich wegweisend gewesen. Ich habe nachher eine Ausbildung gemacht, Wirteprüfung gemacht und konnte ein erstes Restaurant übernehmen, auch im Seeland, und habe dort meinen Mann lernen können. Und irgendwann haben wir beide das Gefühl gehabt, wir wollten etwas anderes machen und wir wollten zusammen etwas machen. Und dann ist ein Inserat in der Zeitung gestanden, Berghaus zu verpachten. Es hat nicht geheissen, wo. Und wir haben dann versucht, herauszufinden, wo das ist. Sie das anschauen. Und als wir sie heimgefahren haben, hat mein Mann gesagt, Leute sofort da, wir wollen dort einen Vertrag machen. Und so sind wir auf Mürren
raufgekommen. Ist das so ein bisschen, also ein bisschen aussteigermässig gewesen? Einfach mal...
Wir haben beide, ja, das ist so gewesen, wir haben beide das Gefühl gehabt, wir wollten etwas anderes machen. Und sind dann auch natürlich mit Problemen konfrontiert gewesen, hier oben einen strengen ersten Winter, wo man noch von Hang hat geschaufelt hat. Wir hatten noch keine Schneeräummaschine gehabt. Wir mussten noch mit dem Schlitten alles runterholen. Das war die Aufgabe von meinem Mann. Am Morgen gab Brot und Gemüse und alle möglichen Sachen holen. Mit dem Küder runter. Und das war also schon eine Herausforderung für uns. Aber wir haben die ersten 5 Jahre eigentlich überstanden und wir haben ja sehr viel Unterstützung gehabt von den Leuten hier von Mürren.
Später hat er nachher das Drei-Restaurant Schildhorn übernommen und das Alpenruhe, das dazugehört, unten im Dorf.
Wir sind nachher von der Schildhornbahn angestellt worden. Mein Mann war ja oben im Piz Gloria und hat
also zum Drei-Restaurant
geschaut. Ja.
Es ist ein wahnsinniges Ding dort oben.
Das ist sehr interessant, ja. Erstens mal die Gäste aus der ganzen Welt, die kommen. der grosse Andrang, die Kabine leert sich, man hat auf einen Schlag 80 Leute im Restaurant, die etwas wollen. Und am Abend dann geht man wieder ins Tal, ist alles leer und ist alles still. Das ist schon eine gute Erfahrung.
Und ihr ja. Mit der Höhenangst, das ist ja auch die Bahn, wo der letzte Teil, hat man ja das Gefühl, dass die Gondel schwebt über das Nichts. Das ist euch schlecht geworden, Jewille?
Nein, so schlimm war es nicht. Nein. Und ich habe zwischendurch, also mittlerweile durch viele Wanderungen und so, eigentlich meine Höhenangst ein bisschen überwinden.
Da kann man dran arbeiten?
Da kann man dran arbeiten, ja. Man muss einfach immer wieder probieren, an die Grenzen zu gehen. Und zwischendurch musste ich umkehren und halt dann ein zweites Mal über das Bründli probieren zu gehen. Und irgendwann ist es dann gegangen.
Bruno Durer, habt ihr manchmal Leute mit Höhenangst in der Praxis?
Ja, nicht in der Praxis, in der Bergrettungspraxis. Für aussen holen wir die.
Also die auch schon
am Schildhorn gibt es so, vom kleinen Schildhorn aufs Schildhorn auf, gibt es so ein Felsengrätchen mit einem Geländer links und rechts. Und dort haben wir also wirklich schon Amerikaner mit den Rettungswinden rausgeholt, die absolut blockiert war und keinen Schritt vorwärts und nicht mehr retour können gehen. Also wirklich ganz ein akuter Fall von Höhenangst.
Also es war nicht gefährlich, sie hätte einfach nicht mehr können.
Ja gut, das gibt ja dann so einen Ablauf im Kopf, oder? Das gibt dann eine Panik und dann ist man völlig blockiert. Und
das und was kann man denn da machen, außer mit dem Heli ankommen?
Ja, im Prinzip sollte man sich schon mental vorbereiten und nicht gerade allzu gerne in die steilen und gefährlichen Gelände hineinsteigen und sich langsam ein bisschen wie ein Bergsteiger, der auch nicht mit den schwierigsten Routen anfängt, sondern sich langsam ein bisschen steigert. Und das sollten die Wanderer eigentlich auch machen.
Ihr seid eben Rettungsarzt bei der Air Glacier und rückt eben viel mit dem Heli aus. Ist es möglich, dass ihr jetzt während der Sendung plötzlich abberuft werdet und müsst Einsatz gehen?
Ja, also da müsste etwas Außergewöhnliches passieren. Wir sind ja 2-3 Notärzte, die für der Glacier-Basis Lauterbrunnen aktiv sind. Und heute ist der Kollege unten, der Tom Fluri, der hütet und hoffe nicht, dass ich wegspringen muss.
Aber ganz ausgeschlossen ist es nicht.
Ja, es ist einfach, wenn irgendetwas ganz wild ist mit 3-4 Schwerverletzten in der Region, dann ist man ja immer ein bisschen im Hintergrund noch aktiv. Und ich glaube, das sollte auch so sein, dass man kann mithelfen.
Ich habe eine lustige Geschichte gehört, die mir jemand erzählt hat. Sie haben einen Helikopter gesehen, hier in Mürren, der da so halb am Landen war. Und dann hat jemand in der Sauna müssen aufstehen, sich abtrocknen und dann schnell rausspringen. Das ist ja schon passiert in dem Fall.
Ja, das ist einem Kollegen passiert. Da hat es ein Kommunikationsproblem gegeben. Moment.
Wenn man jetzt eben so hört, die Helikopter drücken viel aus, wenn man Ski fährt, dann sieht man täglich so einen Helikopter. Ist das einfach langsam ein zum Rettungstaxi geworden, wenn man einfach ein erschöpft ist und nicht mehr Mann, wird das nicht ein bisschen überstrapaziert?
Ja, es gibt sicher Fälle, wo man sich muss fragen, ist jetzt das indiziert oder nicht indiziert. Auf der anderen Seite, gerade im Schildhorngebiet, müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr oberhalb vom Kanonenrohr Schultern ausgehängt habt, das tut massiv weh. Und wenn ihr da auf einem Rettungsschlitten die Buckelpisten ab müssen, transportiert werden, also dann wettet ihr nichts mehr anders als sehr wahrscheinlich eine Heli-Rettung. Und wenn ein Doktor noch die Schulter vor Ort einhängen kann, dann ist das, macht man sich schon einen Freund fürs Leben. Aber es gibt sicher Einsätze, oder? Wir hören da viel zu Argumenten bei den Bergsteigern. Ja, die wären nie in die Route eingestiegen, wenn sie nicht gewusst hätten, dass es eine gute Helirettung noch gibt. Ich glaube, unser Job als Retter ist ja nicht zu beurteilen, da ist jemand selber schuld oder nicht selber schuld. Ich glaube, wenn wir ein Problem haben, dann tun wir in unserer Rettungsstation das evaluieren. Und dann muss man im Rahmen des verantwortbaren Rettungsrisikos ausrücken und probieren zu helfen. Und vielleicht kann man dann, wenn die Rettung fertig ist, kann man dann zusammenhocken und sagen, ja, der hat jetzt Pech gehabt, der kann nichts dafür. Oder ja, der ist halt schon ein bisschen eher selber die Schuld gewesen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen, glaube ich, als Retter.
Anna-Marie Götsch, hat ihr als Hoteliere auch müssen manchmal den Heli bestellen? Ist das vorgekommen?
Nein, das ist nie vorgekommen. Also wir mussten den Arzt haben. Das ist klar. Das gibt es immer wieder. Es hat viele Leute, die zwischen Weihnachten und Neujahr total gestresst in die Ferien kommen. Hier können sie abschalten, hier können sie herliegen und dann werden sie gar krank. Sie nehmen also ihre Probleme mit und dann, wenn sie gehen können, kommt es vielfach vor, dass man dann einfach halt angeschlagen ist und dann kann sich der Körper erholen.
Ihr habt vorhin aber erzählt, ihr habt diverse Hotels gehabt. Ihr habt am Schluss als letztes Hotel hier oben das Hotel Jungfrau gehabt. Das ist eine interessante Geschichte. Ihr habt nämlich das Hotel Jungfrau in Südafrika eigentlich quasi übernommen.
Das ist ja so, ja. Wir haben eigentlich nach 13 Jahren das Gefühl gehabt, wir haben jetzt Mürren erlebt und haben alles das gemacht, was wir hier hatten, was interessant war. Und wir wollten jetzt etwas anderes machen. Also es war vor allem meine Idee, ich habe mir immer vorgestellt, irgendwie den Lebensabend in den Tropen zu verbringen. Ich habe eine Göttin, die in Südafrika gelebt hat, dazu mal. Und wir sind da besuchen. Wir haben eine Auszeit genommen von 3 Monaten. Und haben dort unter anderem einen Gast besucht, der voran bei uns im Alpenruhe übernachtet hat und gesagt hat, er suche Investoren. Er suche ein Objekt, er habe Investoren und das sei hier jetzt Paradise on Earth und das wäre doch ideal da hier. Sind wir den besuchen und der hat uns dann darauf angesprochen, hat gesagt, er hätte das Hotel Jungfrau eigentlich geplant zu übernehmen, hätte die Investoren dafür und er suche ein Schweizer Ehepaar, das das führen würde. Das sei quasi die Bedingung vom Kauf. Und wir waren mittlerweile so weit, dass wir gesagt haben, Südafrika kommt als Ort, um den Lebensabend zu verbringen, nicht in Frage. Und vor allem nicht zum Arbeiten dort. Mhm. Und so sind wir zurück auf Mürren gekommen.
Also ihr seid auf Südafrika gegangen, für das Sehen oder für das Erleben, dass ihr wieder zurückkommen oder wollt zurückkommen?
Für zu merken, dass wir eigentlich hier hergehören.
Bruno, du bist vorhin gekommen mit dem grossen Rucksack, so einem schweren Rucksack mit dem ganzen Material. Und es ist mir so ein bisschen aufgelöst vorgekommen. Ich habe eben gesagt, gestern hatte er einen schweren Einsatz gehabt, da oben auf dem Schildgrat. Was ist denn da passiert?
Ja, gestern Nachmittag um 3:45 sind 2 Varianten Skifahrer weil vom Schildgratlift die Blumenlücke hinterher laufen. Und da ist ein Wächter abgebrochen. Und da ist ein 50-jähriger Familienvater, hat es dort 30 Meter über die Felsen ist abgestürzt. Und wir sind mit dem Heli hin, haben aber nur noch den Tod feststellen. Also das ist auch ein tragisches Beispiel halt von diesen Licht- und Schattenseiten in den Bergen. Variantenfahren ist ein wunderhübscher Sport. Man muss sich an gewisse Spielregeln halten und dann kann man auch Pech haben. Und am Morgen früh hat die Spur vielleicht gedreht, dort durch. Am Nachmittag um 4 Uhr ist halt der Schnee weicher, die Wächte ist abgebrochen. Und das sind die Einsätze, die das ganze Rettungsteam, auch von den Piloten über die Rettungssanitäter, Bergführer, Pistenpatrouilleur, die wir in der Region haben, wo wir halt einfach müssen auch mit diesen Einsätzen müssen wir leben und das muss man wegstecken auch, dass wir Todesfälle haben. Aber Gott sei Dank haben wir mehr gute Rettungen, wo wir jemanden lebendig rausholen, wo wir jemandem helfen können. Und ich glaube, wenn wir nur immer Tote müssen holen, dann wäre das für alle Retter wäre das wahnsinnig hart. Und ich glaube, wir brauchen die guten Einsätze zwischendurch, damit wir auch die Todesfälle und die wüsteren Geschichten können.
Wie ist es für euch jetzt so gestern und heute, jetzt gerade nach dem Fall?
Ja, das ist ja nicht der einzige Todesfall dieses Jahr. Wir leben ja mit dem, oder? Und wenn wir unsere Statistiken anschauen in den Bergen, haben wir immer zwischen 10-15% von allen Bergrettungen, die wir machen, haben wir Tote, also Leichenberge genau. Und das ist immer für Bergführer, für die Rettungsleute, für alle ist das immer etwas, wo man muss verarbeiten und wegstecken. Und
wie verarbeitet man es denn?
Meistens, wenn es Erwachsene sind, die man nicht könnte, dann kann man das trinkt ein Bier miteinander, man redet miteinander, man macht ein Debriefing im Team, dann hilft das. Aber wenn es Kinder sind, tote Kinder, oder wenn man muss Kollegen holen muss, die man selber könnte. Wir hatten einen Lawinenunfall, wo ein Bergführer und ein Flughelfer bei uns eigentlich mit seiner Frau getötet worden ist, dann braucht es immer mehr. Und man hat dann auch ein Care-Team, das hilft, aber bis jetzt eigentlich haben wir innerhalb unserer Rettungsgruppen, also Bergführer, Piloten, Rettungssanitäter, haben wir eigentlich das immer können unter uns debriefen und so weiter.
Tut es euer Blick auf das Leben, auf euer persönliches Leben, das von eurer Familie, tut das den Blick verändern?
Ich glaube schon, wenn man viel mit Tod und Leben zu tun hat, dann gibt das einem vielleicht schon ein bisschen. Ja, man lebt ein bisschen intensiver. Wobei wir als Doktor, wir haben natürlich Tage, wo wir am Morgen einen positiven Schwangerschaftstest haben und am Nachmittag müssen wir irgendeinen Totenschein für einen toten Basejumper ausfüllen. Und ich glaube, man erfährt seine eigene Endlichkeit viel intensiver, als wenn man nicht so intensiv mit Fragen von Leben und Tod konfrontiert wäre durch den Job.
Anna-Marie Götzsche, euer Mann hatte einen schweren Unfall vor 2 Jahren. Was hat das für euch verändert?
Ich glaube, das, was der Bruno Durr gesagt hat, kann ich voll bestätigen. Wenn man so etwas erlebt, dann zeigt das einem die Wichtigkeit oder die Unwichtigkeit von gewissen Sachen, von Ereignissen, die man vielleicht tut, überbewerten. Für mich war es so, dass ich eigentlich relativ lang wie in einer Art Schockzustand war. Und das, was er sagt, dass mir das Gespräch helfen in so einem Moment, das habe ich sehr stark erfahren. Getragen werden von Freunden, von Angehörigen. Meine Schwester hat mir dort über die schlimmste Zeit geholfen, indem sie für mich gekocht hat. Einfach mich beherbergt hat und zu mir geschaut und all die Sachen erledigt, die eigentlich alltäglich sind, aber die man plötzlich einfach nicht mehr machen kann.
Was ist eurem Mann passiert? Was hat er für einen Unfall gehabt?
Er hat trainiert für einen Triathlon. Wir hatten vom Hotel aus immer ein Triathlon-Team gehabt und er war mit dem Rennvelo unterwegs gewesen und ist ausserhalb von Interlaken in eine Baustelle hineingefahren. Also es war eine abgesperrte Baustelle mit einem Kaburauen hinterzuchen und ist Kopf voran in die Kaburauen. Mhm. Hat ein schweres Schädel-Hirntrauma gehabt. Die Rettung war fantastisch und da möchte ich auch Bruno Durr sagen, Chapeau, was die Retter regelmässig leisten, das ist bewundernswert. Ich habe es nicht direkt erfahren, aber auch im Nachhinein einfach gehört, wie es abgelaufen ist. Er ist dann sehr schnell gerettet worden von der Ambulanz und dann mit dem Heli direkt nach Bern ins Hospital geflogen worden.
Wie habt ihr es erfahren?
Die Polizei hat mir angerufen und das sind auch Leute vom Ort, also von der Umgebung, die sowohl mein Mann und mich kennen. Mhm. Und das ist sicher auch nicht einfach, wenn man eine solche Nachricht überbringen muss.
Habt ihr das schon müssen, Bruno Durr?
Ja, es gibt Situationen, wo wir direkt involviert sind. Ich kann mich erinnern an einen 25. Dezember, an einem Abend, hat man einen 9-jährigen Bub vermisst. In den Felsen zwischen Wengen und Lauterbrunnen. Und das war eine Riesenaktion von den Bergführern und Pistenpatrouilleuren, Rettungsstation. Man hat mit Suchscheinwerfer eine Spur gesehen, man hat eine Abrutschspur gesehen und dann die Spur wieder weiter. Und man hat immer gehofft, dass er irgendwo aussen an einem Baum hängt. Das haben wir auch schon gehabt, dortige Einsätze. Wir können ein Kind mit den Rettungswinden rausnehmen und den Eltern zurückbringen und wir haben gehofft, dass das so ein Einsatz ist und am Morgen um 4 Uhr haben wir dann schlussendlich gesehen, tot liegen irgendwo so in einem Couloir unten und dann haben wir müssen den Eltern das mitteilen und das ist schon speziell. Das ist etwas, wo man sich nie wird dran gewöhnen. Mhm.
Da muss man die innerste Kraft zusammennehmen. Und stark bleiben, die Ruhe selbst. Oder was, woher nehmt ihr das?
Ja, das sieht manchmal nur so aus von außen. ich hole sehr viel aus der Natur für mich selber. Ich bin sehr naturverbunden. Und ich glaube, auch wenn wir fortgehen oder in die Ferien gehen oder irgendwie, wir sind meistens draußen unterwegs. Und auch, man kann auch nicht nur mit der Seilbahn auf Mühren, man kann auch zu Fuß auf Mühren laufen. Und das ist auch so mein Debriefing, auch wenn ich kann. Ein bisschen Musik in den Ohren haben, die Pfeil drauf oder irgendwie zu Fuss der Altmühlenweg auf. Und meistens jetzt oben noch ein Bergrestaurant, wo man etwa gute Leute trifft. Das hilft mir auch, für das zu verarbeiten.
Ihr hört jetzt persönlich auf DRS 1 aus dem Hotel Regina in Mürren im Berner Oberland Gast. Ihr habt noch gehört, ist der Gebirgsmediziner Bruno Durer. Er hat eine Praxis in Lauterbrunnen und eine Dependance hier in Mürren. Und Anne-Marie Götschi. Sie arbeitet als Produktmanager für Mürren Tourismus. Auf diesen Beruf kommen wir näher noch. Ich werde gleich noch darauf zurückkommen. Ihr habt gesagt, ihr seid am Anfang wie im Schock gewesen, lang im Schock gewesen. Wie hat sich das ausgedrückt?
Ich habe lange nicht realisiert, was das heisst, sowohl für mich wie gut, bei meinem Mann hat man es gesehen, er war halbseitig gelähmt und war auch in der Therapie, also war in der Reha-Klinik fast 9 Monate lang und man hat Verbesserungen gesehen und ich habe immer an die Verbesserungen geglaubt und habe immer gedacht, das kommt wieder gut. Also irgendwie einen unerschütterlichen Glauben daran, dass das wieder gut kommt und habe dann, oder eigentlich immer noch jetzt wieder dran zu erfahren, was das heisst an Einschränkungen im täglichen Leben und im Zusammenleben, in der Partnerschaft.
Mhm. In dieser ersten Zeit dreht sich ja alles um einen Verunfall, um einen Verletzt und ihr habt das Hotel weitergeführt, ihr habt geschafft, ihr seid Besuche machen. Wie habt ihr das geschafft?
Das weiß ich selber auch nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe irgendwie Kräfte mobilisiert, die ich gar nicht gewusst habe, dass ich die habe. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite konnte ich im Hotel auf ein starkes Team mich verlassen, das zum Rechten geschaut hat, wenn ich nicht dort war. Und die Situation, ich habe gewusst, dass ich einfach in dieser Situation sehr viel Energie werde brauchen. Und ich habe auch geschaut, dass ich genug Schlaf habe, dass ich regelmässig esse. Das ist einfach so, es gibt so wie Eckpfeiler, wo man sich setzt, wo man dann weiss, das muss ich jetzt machen und da muss ich jetzt durch und so läuft es ab.
Dir hat dem Mann Mut zugesprochen, hat euch auch jemand Mut zugesprochen?
Ich habe immer wieder sehr viel Unterstützung gehabt von Freunden, von Familien, die mich auch entlastet haben. Sie sind auch meinen Mann besuchen, weil sie gewusst haben, dass ich am Wochenende nicht selber gehen kann. Und ich bin auch viel darauf angesprochen worden, wie es mir geht. Auf der anderen Seite, was ich ein bisschen vermisst habe, ist so die psychologische Betreuung beim ganzen Ablauf von Therapie. Es ist immer um Therapieerfolge gegangen von meinem Mann, wie wenn kann er wieder oder die ersten Erfolge hat können im Rollstuhl hocken, hat können anfangen laufen, hat können reden, das erste Mal ein bisschen etwas essen. Und da, wo dass man dort steht und wie dass man das verarbeitet, da hätte ich gerne auch noch ein bisschen fachliche Unterstützung gehabt.
Also im Spital zum
Im
Beispiel?
Im Spital, ja, zum Beispiel.
Bruno Durer, gibt es das? Kann man auch die Angehörigen mehr unterstützen?
Ja, ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und in den Spitälern gibt es eigentlich die Serviceorganisationen, aber manchmal spürt man es nicht oder sieht man es zu wenig oder fühlt sich vielleicht ein bisschen zu wenig in jemanden rein, der das auch nötig hat.
Bruno, du willst das Thema wechseln. Es sind viele schwere Themen sind rum. Auf der anderen Seite sind ja manchmal schwere Themen, auch sehr menschliche Themen. Ich will gleich zu einem anderen kommen, Bruno, du seid aufgewachsen, eben in Goldau. Was seid ihr für ein Bub gewesen?
Ja, wilden. Ich war da schon verrissen. Und eben das Glück gehabt, dass ich relativ viel früher mit der Familie laufen, wandern, Gletschertouren machen und irgendwo dann auch in den Jugendgruppen ist mir da gefördert worden. Man hat gute Kollegen gehabt, mitgenommen haben. Das erste Bergseil habe ich mit 12 zusammengespart gehabt. Habe einen alten Bergführer gekannt, wo man das billig abgegeben hat. Und dann ist man so zu Berg. Und das war schon mal sicherer gewesen als mit den Wäschleinen, die man zuerst von der Mutter genommen hat und irgendwann
durch die
Steine auf ist. Ja, nicht immer.
Scheinbar nicht.
Nicht immer. Ja, dort hat man auch viel, sehr wahrscheinlich viel Glück gehabt. Ich glaube, das ist so die gefährlichste Zeit, sehr wahrscheinlich, wenn man geht kledern, wenn man nichts könnte. Und so bis vielleicht 16, 17. Mhm.
Die sind jetzt Kollegen gegangen, wie ihr sagt, also jetzt Gymnasium.
Ja, ich bin in eine Klosterschule gegangen und habe da eigentlich sehr viel mit auf den Weg bekommen. Ich habe gelernt zu arbeiten und die Patres haben uns wilde Horden da eigentlich geholfen zu entwickeln. Und es war eine gute Zeit, viel Sport, viele gute Freundschaften auch zu dieser Zeit. Und ich hatte das Glück, ich konnte ein Jahr auf Kalifornien während dieser Klosterschule.
Bin also ein Austauschjahr?
Ein Austauschjahr, ja. Und bin dann mit langen Haaren eigentlich zurückgekommen, mit 17, noch ein bisschen wilder. Und,
ja, ihr habt so ein Moos, he? Wenn ihr lange Haare habt.
Ja.
Euren ältesten Sohn habe ich gesehen, der hat so blonde Locken. Ein kräftiger Bursch. Ja, kann man sich das ungefähr so vorstellen?
Es war ähnlich. Ja, es war ähnlich. Jetzt gehen die Haare langsam ein bisschen aus. Wir haben nicht mehr so Schopf. Aber mal. Das war eine gute Zeit. Und
Flower Power in Amerika?
Flower Power in Santa Cruz, in Monterey Bay. Das ist richtig. Das war eine wilde Zeit, wo wir sehr viel gebracht haben.
Sex and Drugs and Rock'n'Roll.
Ja, mehr Rock'n'Roll und mehr Sport als Sex and Drugs.
Aber okay. Oh. Und dann seid ihr zurückgekommen und dann hat mich der Ernst vom Leben wieder gepackt.
Ja, ich bin zurück in die Klosterschule. Und das
ist ein herber Übergang.
Ja, schon. Man hat sich wieder ein bisschen müssen. Nein, zu dieser Zeit ist es liberaler geworden. Wir hatten dann auch Mädchen im Internat, also nicht als Internatsschülerin. Aber es ist dann schon lockerer geworden. Und, und ich habe gelernt zu arbeiten und bei diesen Padres ist eigentlich das Leben lang dankbar, dass die doch etwas gemacht haben aus uns.
Dass aus euch so ein guter Doktor geworden ist.
Ja, gut weiss ich nicht, aber ein Doktor wenigstens.
Anne-Marie Götschi, für euch war das Reisen auch immer sehr, sehr wichtig. Ihr habt eine Tante und einen Onkel gehabt, der in Kanada und in
Südafrika
war.
Sie waren zufälligerweise beides Götti und Gotten. Und die Signale, die aus dieser anderen Welt zu mir gekommen sind, als Kind, als Jugendliche, das hat natürlich eine grosse Faszination ausgelöst.
Was für Signale sind denn da gekommen?
Ich habe von meinem Götti in Kanada immer ein Päckchen bekommen auf Weihnachten. Das hat er Wochen voran losgeschickt und die Mutter hat es immer gut versteckt. Und dann ist das wirklich ein Erlebnis gewesen, das Päckchen aufzutun an Weihnachten. Und ich weiss noch, ich kann mich sehr gut erinnern an zwei Sachen. Das eine ist eine Eskimo-Jacke, habe ich ihr gesagt. So eine stark türkisfarbene Jacke mit Fell innen, Lammfell innen drin. Und ich war wahnsinnig stolz auf die Jacke. Und die Farbe, die ist natürlich einfach aufgefallen. Und das hat nachher so in mir wie Begehrlichkeiten geweckt. Ich möchte das sehen, ich möchte die Welt erleben. Und das war immer ein Antrieb für mich. Ich war später, auch während der Studienzeit, viel unterwegs mit dem Rucksack. Ich bin durch Afrika gereist, bin nach Südamerika mehrmals. Und die Erlebnisse, die sie haben mich so geprägt und das waren so wichtige Sachen für mein Leben, für die Lebensschulung. Ich bin dankbar, dass ich das auch gemacht habe.
Es ist ganz schön, wie du sagst, die Signale aus dieser anderen Welt. Oder? Für das Kind, das in diesem Bargen im Seeland, im kleinen, kleinen Dorf, und dann kommen Signale aus der grossen, weiten Welt.
Genau so, aha, ja. Aha. Hat wirklich in mir den Wunsch Ich wollte auch mal eine Dolmetscherin werden früher oder Stewardess. Einfach etwas, wo ich raus kann in die Welt, das erforschen oder das erleben.
Jetzt erlebt ihr aber gerade ein bisschen das Gegenteil. Euer Mann braucht jetzt als Hirnverletzter relativ strukturierten Alltag, wo nicht so viel Beweglichkeit möglich ist. Wie geht ihr jetzt mit diesem Freiheitsdrang, Erlebensdrang um?
Ja, es ist für mich relativ schwierig, auch zu wissen, dass längere Reisen, die wir zwei zusammen gemacht haben, einfach im Moment nicht möglich sind. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwann einmal so weit wird kommen, dass er wieder reisen kann, dass er auch wieder besser laufen kann. Aber es ist eine schwierige Situation. Mhm. Man muss sich auf das konzentrieren, was man hat, und versuchen, das Beste daraus zu machen.
Aber es ist eine riesige Herausforderung.
Es ist eine grosse Herausforderung, und in dem Moment, wo das passiert ist, ich wollte das am Anfang einfach nicht wahrhaben, hat sich mein Leben komplett geändert.
Mhm. Sie sind zusammen in einer Selbsthilfegruppe bei der Fragile, und dort hat er eine interessante Geschichte erlebt.
Wir haben Fragile, das ist die Schweizerische Vereinigung für Hirnverletzte. Die hat Selbsthilfegruppen und gemeinsame so Erfahrungsgruppen überall in der Schweiz. Aber wir machen bei denen in Bern mit. Und dann haben wir alle Monate so einen Workshop in Bern, wo von jemandem geleitet wird, der selber auch betroffen ist und Angehörige. Und da sind immer Angehörige und Betroffene dabei. Und es läuft immer unter einem Thema. Und die letzte Gruppenarbeit ist darum gegangen, das Warum in ein Wozu verwandeln. Für was verwandeln. Also statt dass man die Frage stellt, wieso ist das ausgerechnet mir passiert und mit dem Schicksal hadert, wie kann man es in etwas verwandeln, was positiv ist für mich selber und wo weitergeht. Und da hat es ganz interessante Beiträge von einzelnen Betroffenen, die sagen, mir hätte nichts Besseres passieren können. Oder ich bin froh, ich bin ein anderer Mensch geworden. Und wenn ich zurückschaue auf das, bin ich dankbar, dass ich eine andere Aufgabe im Leben bekommen habe.
Erstaunen, oder? So einen schweren Schicksalsschlag. Und nachher ist der Blick gegen vorne, der sagt, ja, etwas bekommen, nicht nur etwas verloren.
Ich denke schon, dass jeder, der so einen Schicksalsschlag erlebt, sicher Momente hat, wo er hadert mit sich selber und sagt, wieso hat es mich gebracht? Was habe ich falsch gemacht? Mhm. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, mein Leben ist lebenswert oder sogar noch lebenswerter geworden. Mhm. Weil der Fokus auf andere Sachen gerichtet wird. Man ist weniger materialbezogen, man ist weniger darauf bezogen, was habe ich jetzt, was habe ich nicht, was kann ich mir leisten, und auch die Alltagsfragen. Man tut sich mehr auch auf seine Sinne konzentrieren.
Mhm. Bruno Dorer nickt.
Ja, ich glaube, es ist wirklich so. Es ist nichts so schlecht, als dass es auch nicht wieder für irgendetwas gut wäre. Ich glaube, und wenn man sich zu dieser Einstellung irgendwo durchschaffen kann, dann hat man sehr wahrscheinlich größere Toleranz, auch schwere Krisen können wegstecken. Und das sehen wir in unserer Alltagspraxis einfach.
Die haben hier eine Hausarztpraxis, die dort die Grundversorgung quasi abdecken hier im Raum, Lauterbrunnen, Mürren, Gimmelwald, Stechelberg. Die sind 24 Stunden am Tag erreichbar, ausser der eigenen Ferien.
Nein, ausser wir haben natürlich Kollegen oder Assistentinnen und Assistenten, die auch übernehmen. Denn man könnte ja nicht 24 Stunden rund um die Uhr arbeiten, da würde man ausbrennen. Und wir haben genug Doktor, die Burnout schon gemacht haben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das anschaut in einem Team. Ich glaube, wenn man will Hausarzt sein, ein guter Hausarzt sein, muss man einmal Leute gern haben. Wenn jemand nicht kann Leute gern haben und nicht ein Einfühlungsvermögen hat, dann darf er nicht irgendwo, glaube ich, gar nicht Medizin, sicher nicht Hausarztmedizin machen. Und das andere, was ja auch hilft, man ist ein Team, man ist ja immer in einem Team. Wenn wir jetzt anschauen, in unserem Tal haben wir das gut verknüpft miteinander. Wir haben super Spitex, wir haben eine Ambulanzdienst mit motivierten Leuten, wir haben Rettungsdienst, wir haben Gemeindeschwestern, wir haben Telerettung und wir haben auch, Gott sei Dank, ein gutes Team in unserer Praxis. Mit fahrt an, wenn ein Arzt Hilfe ins Telefon abnimmt und freundlich, einfühlsam kann das Telefon beantworten, dann hilft das schon. Weil alle, die ja irgendeinen Doktor anrufen, die Regel, sind in einem Ausnahmezustand. Ich sehe, also, wenn ich mich anmelden muss beim Zahnarzt, das mache ich auch nicht gerne. Also, und ich glaube, das Ganze, wenn man das als Ganzheit anschaut, dann ist das in unserem Bergtal hinten ist das Tolle, dass wir eben da als Mediziner vernetzt mit allen anderen, eben mit Gemeindeschwestern, mit Ambulanzleuten, mit Rettungsleuten, mit Bergführern, Rettungsstationsleuten, Pistenpatrouilleuren, Hüttenwarten, Pendler, die die ersten Ansprechpartner sind auf dem Schildhorn oder auf dem Jungfraujoch. Und das macht sehr wahrscheinlich die grosse Befriedigung auch aus, dass man da hinten kann eine ganzheitliche Medizin oder dürfen ganzheitliche Medizin machen. Und wenn man noch so tolle Natur um sich herum hat, ich glaube, das ist ein riesen Privileg.
Jetzt, wenn ihr morgen um 3 Uhr hier das Telefon abnehmt, dann ist es ernst, oder? Also, dann ist es ja nicht ja, ein bisschen Bauchweh, kommt der Doktor.
Kommt darauf an, also es gibt Leute, als Hausarzt könnte man ja seine Leute in der Regel, oder? Und wenn ein Tourist am Morgen um 3 Uhr anruft, ja, dann geht man mal schauen. Und schon erlebt, dass er im Hotelzimmer Zigaretten geraucht hat und das nicht halb so schlimm war. Auf der anderen Seite, wenn einem irgendjemand jetzt Gimmelwald oder im Stechelberg anruft und sich zuerst entschuldigt am Morgen um 3 Uhr, dass er anruft, oder? Und den Doktor aufnimmt, also dann pressiert es. Also dann muss man wirklich Kleider anlegen, ins Auto springen und hindern, weil dann ist es wirklich ein dringender Notfall. Ich glaube, mit der Zeit könnte man die Leute ein bisschen so. Und das gehört dazu, zu der Hausarztmedizin.
Anna-Marie Götzschi, jetzt möchte ich eben auf die Produktmanagerin. Also ganz richtig heisst das nicht Produktmanagerin, sondern ihr seid Produktmanager.
Jawohl.
Was bitte ist ein Produktmanager?
Wie der Name sagt, ich tue ein Produkt managen und es gibt wahrscheinlich kaum ein schönes Produkt als Mürre und seine Umgebung zu vermarkten. Ich tue das im Rahmen von der Jungfrau-Destination mit den anderen Orten zusammen, die ich vorhin erwähnt habe. Und es ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit und ich mache es sehr gerne.
Was macht ihr? Letzte Woche habt ihr einen Kongress organisiert, zum Beispiel. Was
letzte Woche haben wir Astrophysiker bei uns zu Besuch gehabt, aus der ganzen Welt. Die haben über Materien und Antimaterien diskutiert in einem Workshop. Nächste Woche stehen Medienbesuche an. Es kommen Touroperators aus Amerika zu uns zu Besuch. Zwischendurch habe ich mit Hotel- und Ferienwohnungsbesitzern zu tun. Also ich habe hier auf eine sehr starke Zusammenarbeit mit den Leistungsträgern zählen.
Und durch das, dass ihr lange seit Hotelier war, kennt ihr ja eigentlich das ganze Dorf?
Ich glaube, ich kenne fast alle im Dorf, ja.
Stichwort Hotelier, wer würde mich noch interessieren? Ihr seid das mit Leidenschaft gewesen,
das Hotelier? Ich habe das sehr gerne gemacht, ja.
Was ist denn schön an dem?
Dass ihr Leute habt, die aus der ganzen Welt zu euch kommen und ihr könnt denen die Ferien gestalten. Also, es hängt von euch ab, ob es denen gut geht oder nicht.
Mhm. Und geht das nicht manchmal auf den Wecker? Und da ja, das Wünschli und das Bett ist etwas zu hart und duschen ist zu wenig und das alles.
Das gibt es sicher auch, aber für das hat man so ein Repetitorium an Reaktionen, wo man versucht, einfach
auf einen Gast einzugehen. Und meistens geht es ja um das. Der Gast will eine Ansprechperson haben, er will jemanden haben, wo er seine Sorgen loswerden kann. Und das Schlimmste ist immer, wenn Sie aus der Grossstadt nach einem Flug und 4 Stunden Zugfahrt bei euch ankommen und nach einer Wehe haben Sie die falschen Kopfküsse oder so. Das sind immer so die Situationen, wo man muss einfach mit Freundlichkeit und mit
Charme
und ihnen einfach das Gefühl geben, wir schauen zu dir, du bist jetzt hier bei uns in der Ferien und dir soll es gut gehen.
Aber es ist ein Krampfjob.
Es ist nicht für jedermann, ja. Man hat lange Präsenzzeiten und das, was der Bruno Durer vorhin gesagt hat, man muss die Leute gerne haben. Mhm. Es gibt sicher solche, die der auch zwischendurch sagen dir Entschuldigung, aber jetzt nach der 5. Reklamation wäre es nicht vielleicht einfacher, die würden gehen und
einen anderen
Sort her, wo der noch wohler fühlt. Ja, ich meine, wenn ein Gast eben wirklich einfach nachher drauf beharrt und zum 20. Mal kommt und sagt, die Heizung im Zimmer geht nicht und die Dusche geht auch nicht und weiss was alles. Das sind ja meistens Kleinigkeiten und die kann man mit einem Gespräch, eben indem dass man auf seine Sorgen eingeht, kann man die schon aus der Welt schaffen. Aber es gibt einfach solche, die sind einfach von Grund aus unzufrieden.
Nörgler, der professionelle
genau, ja.
Nörgler.
Ja, und denen muss man zu verstehen geben, dass es ihnen vielleicht an einem anderen Ort wöhler wäre.
Mhm. Also sprich, gegen die ist kein Kraut gewachsen?
Nein, gegen die ist kein Kraut gewachsen. Da könnt ihr noch so sehr nach Reklamation.
Bruno Durer, ihr seid eben mit dem grossen roten Rucksack angekommen. Er steht da hinten. Was habt ihr mit dem heute noch vor?
Ich mache nachher einen Hausbesuch in Gimmelwald. Und wenn man das Nützliche mit dem Angenehmen kombinieren kann, ist das immer gut in den Bergen.
Dann wollt ihr nachher runterwandern?
Nein, ich nehme sehr wahrscheinlich die Bahn. Ich muss dann nachher noch weiter arbeiten, unten aushelfen.
Ihr geht gegen Ende 50. Ist eine Pensionierung, ich weiß nicht, ob das ein Thema ist. Ist das eins?
Ja, natürlich ist es ein Thema. Also, ich glaube, wenn man in den Bergen oder in der Bergrettung aktiv will bleiben, dann muss man selber aktiv Bergsteiger sein und aktiv zu Berg gehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man akzeptieren kann, dass man mit 50 nicht mehr gleich fit ist wie mit 25 oder 30. In unserer Rettungsstation haben wir wirklich tolle, kräftige, junge Bergführer und Bergsteiger, die wir vorausschicken können. Und wir Eltern kommen langsam mit der Medizin hinten rein. Nein, wir haben auch junge Töchter natürlich, die fit sind. Und auch mit der Gletscherspalte. Also, früher sind wir selber bis in die engsten Spalte runter und heute haben wir jüngere Schlenkere und fittere Retter, die wir in die Gletscherspalte runterlassen
können. Wie lange kann man Retter sein? Wo sagen Sie jetzt, hört es auf?
Ich glaube, das ist schon sehr wahrscheinlich verschieden auch. Das sind verschiedene Faktoren, die drin spielen. Also wenn man muss zu Fuss ausrücken, irgendwo eine Wand auf- oder ausrücken, dann sind die Limiten sehr wahrscheinlich irgendwann einmal gegeben. Aber das ist individuell verschieden. Wir haben Bergführer bei uns, die mit 65 noch topfit sind, oder? Und andere, die mit 50 schon nicht mehr ausrücken können. Also ich glaube, es ist eine Frage auch von der Gesundheit und von der Fitness.
Also ihr könnt euch vorstellen, jetzt bis 65 da an diesem langen Seil, 50 Meter langen Seil, nein, noch länger, manchmal, runtergelassen zu werden.
Ja, am Seil runterlassen, das ist immer einfach. Also. Als am Seil aufsteigen. Aber wir haben ja in der Bergrettung auch einen wichtigen Punkt, was das Risikomanagement anbelangt. Und in unserer Rettungsstation haben wir eigentlich doch die Regel, dass je heikler ein Einsatz ist, sei es in der Nacht, im schlechten Wetter oder allenfalls auch technisch anspruchsvoll, dass es nichts Gefährlicheres gibt als einen jungen Pilot, einen jungen Rettungssanitäter, einen jungen Bergführer und einen jungen Doktor, der irgendwo ja, vielleicht sich selber noch etwas retten beweisen. Und unsere Erfahrung ist, dass es immer besser ist, wenn man eine Mischung hat von erfahrenen alten Hasen und jungen Leuten. Es braucht manchmal auch Bremser. Es braucht manchmal auch Leute, die sagen, hey, stopp, jetzt sitzen wir mal zusammen. Was hat der für Verletzungen? Oder wenn jemand nur anruft am Morgen um 2 irgendwo zwischen Eiger und Mönch und sagt, ich habe kalt, können Sie uns ins Hotel nach Grindelwald fliegen, dann ist das eine andere Geschichte, als wenn irgendjemand schwer verletzt in der Nacht irgendwo unterwegs ist. Und ich glaube, das ist das der Vorteil von älteren, erfahrenen Bergrettern, die das drin hineinbringen können. Und manchmal ist weniger mehr. Und manchmal kann man auch Pech haben in der Rettung. Und wir haben schon Todesfälle gehabt, wir haben Nachlawinen. Und da muss man, manchmal ist es dünn sein, so man draufläuft. Aber ich glaube, die Mischung ist gut zwischen erfahrenen und weniger erfahrenen Leuten.
Wir kommen zum Ende der Sendung. Anne-Marie Götsch, ist eigentlich euer heiliger Tag, der Sonntag. Da macht ihr immer etwas für euch oder mit einer Freundin. Habt ihr heute noch etwas vor?
Nein, heute habe ich nichts mehr vor. Heute tue ich mich erholen, weil ich relativ eine anstrengende Woche hinter mir habe.
Dann wünsche ich euch eine gute Erholung.
Danke.
Euch hier im Saal herzlichen Dank, dass ihr das persönlich kommt und auch daheim allen einen schönen Sonntag.
Das Persönliche ist heute aus dem Hotel Regina zu Mürren gekommen. Die Gäste von der Katharina Kirchenmann sind gewesen, Anne-Marie Götschi, Produktmanagerin zu Mürren, und der Bruno Durrer, Notarzt bei Air Glacier Lauterbrunnen. Technik Rudi Wild und Urs Dürr. Sie können die Sendung nochmal hören, entweder heute Abend ab 10 Uhr, auch wieder hier auf DRS1 oder dann jederzeit im Internet unter drs1.ch und dem Stichwort «Persönlich». Das Persönliche von nächsten Sonntag, das kommt live aus dem Taburettli zu Basel. Zu Gast sind dann die Chansonsängerin Colette Greder und der Krimi-Bestseller-Autor Michael Dörrian.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.